Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, yeah. 2 seconds on the clock.
Football O'Clock.
Es ist Zeit. Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für die National Football League. Es ist Zeit für die Arizona Cardinals. Es ist Zeit für den deutschsprachigen Tight End. Es ist Zeit für Bernhard Zajkowicz. Wir befinden uns in Week 7, vor Week 7. Und es freut mich einmal mehr, Bernhard, dass wir ein klein wenig über American Football plaudern dürfen.
Ich freue mich auch sehr, da zu sein. Servus.
Bernhard, wir haben eine geschichtsträchtige Folge hinter uns. Hatte vergangenen Samstag mal nachgesehen, wie denn unsere Folge aus Woche 6 mit Coach Evan Marcus, dem Strength and Conditioning Coach der Arizona Cardinals, performt hatte. Und wir hatten den besten Day One Start der Geschichte unseres kleinen gemeinsamen Projektes. Und das ehrt uns sehr, aber verpflichtet dann natürlich auch weiterhin tollen Football-Content zu liefern. Das werden wir sicher machen, auch heute wieder. Aber wie war es für dich in der Nachschau auch mit Evan Marcus? War das auch okay für ihn, was wir ihn da aufgeheizt haben an Fragen und Erkenntnisgewinn versuchen?
wie wir ihn ausgequetscht haben. Nein, ich glaube, war voll okay für ihn. Ich habe nachher dann nochmal kurz mit ihm geredet. Er hat auch gemeint, dass er Spaß gehabt hat eigentlich. Und ich finde es auch immer interessant, weil über solche Themen, obwohl ich den jeden Tag sehe und so, aber man fragt dann halt irgendwie doch nicht so direkt und genau nach, obwohl das eigentlich recht interessant ist und man vielleicht auch öfter tun sollte, so im Privaten.
Wir haben diesbezüglich noch ein paar Pfeile im Köcher und werden auch im Rest der 2024-25 Staffel noch den einen oder anderen Gesprächspartner dann Pfeil bieten können. In dieser Folge ist es wie in der bisherigen natürlich auch so, dass es dreigeteilt ist. Wir sprechen als erstes über die Arizona Cardinals und was da am vergangenen Sonntag passiert ist. Wir sprechen im zweiten Teil in unserem Thema der Woche und das ist diese Woche tatsächlich Listener's Choice. Die Hörerinnen und Hörer durften auf meinem Twitter-Account entscheiden. Sprechen wir über die Goal-Line-Offense und dann im dritten Teil über alles, was uns sonst noch so beschäftigt. Für all diejenigen, die das Thema der Woche aus den vergangenen Wochen oder der vergangenen Woche nachhören möchten, einfach jeweils runterscrollen zu der Folge, die euch interessiert. Das ist mittlerweile auch immer mit Foto hinterlegt, was das Thema der Woche ist. Dort dann zu den Timecodes springen oder eben auch direkt hier. Wenn euch die Cardinals am meisten interessieren, gleich einfach weiterhören. Wenn euch die Goal-Line-Offense am meisten interessiert, dorthin klicken. Und wenn euch alles rund um die NFL interessiert und was Bernhard dort so für Meinungen hat und Analysen mitbringt, dann gerne auch mit dem dritten Teil beginnen. Wir zäumen das Pferd aber nicht von hinten auf, sondern beginnen mit den
Arizona Cardinals.
Wir haben letzte Woche gesprochen nach dem Sieg der Cardinals gegen die San Francisco 49ers, einem Season-Saving-Victory, wie er von den Medien tituliert worden ist. Und wo du auch schon gesagt hast, man darf sich da irgendwie von diesen medialen Narrativen nicht zu sehr blenden lassen, sondern muss einfach konsequent weiterarbeiten. Jetzt gab's in Green Bay bei einem von uns auch so bezeichneten Game of the Week eine herbe Abfuhr. Das Spiel war über weite Strecken nicht wirklich kompetitiv. Und vielleicht ist auch an der Zeit, da jetzt auch so unser neues Motto für die Cardinals und generell auch unsere Analysen zu präsentieren, nämlich never too high, never too low. Führt aber auch dazu, dass wir natürlich diese Partie aufarbeiten müssen. Da würde mich einfach mal interessieren, wie hast du, dass es sich in Wisconsin ereignet hat, erlebt und mittlerweile auch verarbeitet?
Ja, ich meine, immer schwer natürlich. Ich meine, ja, jede Woche ist neue Woche, aber im Endeffekt willst du dann doch einen Schritt nach den anderen machen und nicht 5 Schritte vor, 10 Schritte zurück, 2 Schritte vor und so weiter, sondern du willst natürlich aufbauen auf der Leistung, die du in der Woche davor geleistet hast oder von den Fehlern lernen, die du in der Woche davor gemacht hast. Und so hat sich's halt leider nicht angefühlt. Also ich würde sagen, wir haben eines oder das schlechteste Spiel in der Saison der Wahl gehabt. Wir waren nicht wirklich, also wir haben auf den Ball nicht gut aufgepasst und vor allem auch Leute, die das normalerweise machen. Ich meine, James Conner hat einen Fumble. Natürlich passiert das, wenn man den Ball trägt, aber das sind halt so Cornerstones in unserer Offense, in unserem Team und wichtige Leistungsträger, von denen man natürlich auch erwartet, dass sie das besser machen als andere. Und ja, es ist uncharakteristisch, aber genau solche Fehler sind uns halt passiert. Ich meine, wir waren nicht wirklich ein undiszipliniertes Team bis davor und jetzt am Wochenende hatten wir 7 Pre-Snap-Penalties und noch mehr generell Penalties. Ich glaube, wir hatten über 100 Yards in Strafen und das kombiniert mit den Turnovers ist schon mal sehr, sehr negativ. Dann, wenn wir weiterreden über Explosive Plays, sowohl in der Defense, also schauen, dass keine passieren von der gegnerischen Offense, als auch von unserer Offense, da waren sie auch auf beiden Seiten des Balles besser als wir. Also ja, es war ein bisschen schwer mit anzuschauen irgendwie, aber es, ich meine, wir hatten trotzdem die Chance, dann Mitte drittes Quarter oder so auf One-Score-Game oder 10 Punkte zurückzukutten, aber haben wir dann halt auch nicht geschafft. Deshalb, der Fight war irgendwie nie vorbei und wir haben auch nicht aufgehört zu fighten, ist mir vorgekommen. Aber es hat halt einfach nicht gereicht und wir haben uns einfach ein zu tiefes Loch gegraben, denke ich, aus eigenen Fehlern heraus. Und natürlich hat es nicht geholfen, dass Marvin Harrison mit einer Concussion rausgeht und Kassier verletzt rausgeht. Aber im Endeffekt, Verletzungen passieren und da muss man halt irgendwie drüber sein. Und aber sowas kann man nicht kontrollieren, aber man kann kontrollieren, ob man den Ball festhält oder man kann kontrollieren, ob man Pre-Snap-Penalties macht und solche Sachen. Und das ist halt dann einfach immer sehr schade, wenn man sich eine Woche so stark vorbereitet auf irgendwen und hart trainiert. Alle trainieren ja hart und dann macht man einfach so, dann schießt man sich selber so ins Knie und das ist dann immer ein bisschen schwer. Deshalb, ja, schwere Partie für uns, denke ich. Ich meine, am Ende des Tages ist es eine neue Chance, nächste Woche zu zeigen, dass man besser ist als letzte Woche und aus den Fehlern lernt oder die Fehler einfach nicht mehr wieder macht, weil viele von den Fehlern sind Fehler gewesen, wo wir wissen, okay, das darf einfach nicht passieren. Und wir wussten auch, dass das eine Defense ist, die Turnovers kreiert. Und deshalb war das natürlich auch ein vokaler Focus-Point von uns, dass wir sagen, wir turnen den Ball nicht over. Das war eine von unseren Sachen in der Offense, die wir einfach schaffen wollten, dieses Spiel. Und ist uns natürlich nicht geglückt. Deshalb, ja, ist viel schief gelaufen in dem Spiel. Am Ende des Tages hatten wir noch eine Chance, zurück ins Spiel zurückzukommen. Aber ist uns nicht gelungen.
Die gute Nachricht für alle Cardinals-Fans ist, man steht zwar bei 2-4, ist aber nur einen Sieg hinter den 49ers, einen Sieg hinter den Seahawks. Mit letztgenannten hat man noch beide Duelle offen, mit den 49ers noch eines. Und da könnte man sich tatsächlich den Tiebreak sichern. In der Division ist noch absolut nichts gelaufen, weil du diese Partie auch angesprochen hast. Ich habe im Nachgang mir dann auch ein klein wenig die Zahlen angesehen. Es waren tatsächlich 13 Strafen für exakt 100 Yards. Man hat ein ganzes Feld nur mit Penalties abgegeben. Und die zweite Zahl, die natürlich herausragt und heraussticht, sind die 3 Fumbles. Und alle sind dann verloren worden, konnten nicht erobert werden. Und so schnell geht's dann eben auch in der NFL, dass du mit solchen Zahlen, die im Regelfall schwer tust, Spiele zu gewinnen. Was bei den Cardinals seit geraumer Zeit auch auslässt, das ist der Pass Rush. Das war vor der Saison schon ein Thema, das war im Camp ein Thema, wer denn da auch aufzeigen wird können, aufzeigen wird müssen. Dann kam die Verletzung von Darius Robinson dazu, der wird natürlich schmerzlich vermisst und sehnlichst erwartet. Seit 4 Spielen gab es für einen Designated Pass Rusher bei den Cardinals keinen Sack. Wie versucht man, oder was sind Lösungsansätze, um den Pass Rush irgendwie in Gang zu bekommen?
Ja, schwer. Ich meine natürlich, am Ende des Tages ist das immer ein One-on-One, also zumindest auf der Außenseite, also bei den DNs oder Outside-Linebackern, ist es immer ein One-on-One mit dem Tackle. Natürlich der Running-Back kann ein bisschen helfen manchmal oder ein Tight-End hilft ein bisschen dem Tackle, aber mehr Reps als das ist natürlich, dass du ein One-on-One hast und irgendwann musst du natürlich auch diese One-on-Ones gewinnen. Ich meine, am Ende des Tages wirst du dafür bezahlt. Natürlich kann man als Defensive Coordinator probieren, Blitzes oder Pressures halt einfach zu bringen oder Sachen zu schemen, aber am liebsten hätte man natürlich, wenn man einfach seine One-on-Ones gewinnen kann, und genau aus dem Grund sind einfach Pass-Rusher immer sehr hoch im Draft und immer gut bezahlt, weil so Leute wie Miles Garrett oder TJ Watt oder wie auch immer, das sind einfach spielbeeinflussende Menschen, wo sich Offenses sehr stark darauf vorbereiten müssen, weil sie wissen, wenn wir den nicht kontrollieren, dann wird es eine lange Nacht. Und ja, deshalb tut das natürlich weh. Ich glaube, wir hatten einige Passes, wo Jordan Love einfach hinten gestanden ist und nicht wirklich Pressure hatte und durch alle seine Reads angenehm durchgehen konnte, weil oft muss man nicht wirklich einen Sack machen, sondern einfach nur genug Pressure, dass der Quarterback spürt einfach, okay, ich habe nicht ewig Zeit und ich kann nicht ewig hier drinnen sitzen, sondern ich muss ein bisschen schneller sein, als ich eigentlich will, und dann macht es das natürlich wieder leichter für die Secondary, weil NFL-Receiver für mehr als 4-5 Sekunden zu covern ist einfach sehr schwer. Und ja, deshalb ist natürlich ein wichtiger Punkt in der Defense, und ich bin mir sicher, dass wir da Lösungen finden werden, und wenn D-Rob zurückkommt, ist das genau der Spark, den es braucht, weil dann zwei O-Liner sich auf den konzentrieren müssen, weil er so dominant ist, und dann haben wir halt statt ein oder zwei One-on-Ones haben wir drei One-on-Ones mit den restlichen D-Linern, und vielleicht ist die Success-Rate dann ein bisschen höher. Was natürlich auch dazu spielt, ist einfach Down and Distance. Und ich glaube schon, dass wenn wir in Down and Distances sind, wo man einfach weiß, okay, der Gegner muss werfen, dass wir schon immer wieder gute Pass Rushes haben. Vielleicht nicht auf einem Level wie von ultra guten Pass Rushes, aber das ist, glaube ich, auch nicht die Erwartungshaltung. Aber ja, wenn wir als Defense generell schaffen, die Gegner mehr in Third and Long zu halten, glaube ich, wird sich auch diese Statistik verbessern.
Das letzte Mal, als wir über den anderen First-Round-Pick, nämlich Darius Robinson aus dem vergangenen NFL-Draft gesprochen haben, das war, glaube ich, noch im Training Camp oder, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, vielleicht sogar in der Woche 1-Folge, hat sich auf jeden Fall verletzt, wurde auf Injured Reserve gesetzt. Das Fenster für seine Rückkehr, dieses Training-Window ist jetzt geöffnet worden. Es wird sich offenbar dann nur noch um Tage, wenn nicht Tage, um Wochen handeln, bis er in den Active Roster dann auch zurückkehrt. Für all diejenigen, die jetzt vielleicht noch nie von ihm gehört haben, beschreib nochmal, was das für ein Typ ist und was der auch im Camp vielleicht für Flashes gezeigt hat, die den Cardinals helfen werden.
Ja, also wenn man ihn nicht kennt, also so als Körper, glaube ich, kann man ihn vergleichen mit so einem richtig großen, starken D-End, so Miles Garrett oder so. Er ist jetzt vielleicht nicht so ganz so athletisch wie der Miles Garrett, aber so vom Body-Type einfach, dass man ein
Gut, Bild... wer ist das schon?
Ja, das stimmt. One of a kind auf jeden Fall. Ja, aber so kann man es sich quasi vorstellen, so dass man ein Bild vor Augen hat. Und natürlich, er ist ein Rookie und er hat ja auch noch kein Spiel gespielt, deshalb ist es ein bisschen schwer, Erwartungshaltungen da jetzt in den Raum zu stellen. Aber natürlich, er ist ein First-Round-Pick und er ist einfach sehr dominant mit seiner Physik. Und deshalb, ja, also ich glaube, das wird natürlich das sein, warum die O-Liner oder die Gegner dann sagen werden, okay, wir designieren zwei Leute, um ihn zu blocken in Pass-Downs, und wenn er dann zeigt, dass er stark ist, dann wird das so bleiben, und das wäre natürlich das Gute. Wenn nicht, dann werden wir eh sehen, aber er ist ein sehr dominanter physischer Spieler, und wir werden sehen, wie gut er uns im Pass-Rush helfen kann, aber ich glaube, seine Hauptaufgabe ist eigentlich so, First, Second Down einfach mal richtig stabil zu spielen, die Runs zu stoppen und halt ein bisschen Pressure zu generieren. Aber ich glaube nicht, dass er unser Go-To-Pass-Rusher jetzt instant sein wird, also sobald er wieder da ist.
Ist wahrscheinlich auch vermessen zu glauben, dass ein Einzelner dann sofort den Unterschied ausmachen wird, vor allem als Rookie, vor allem in den ersten paar NFL-Spielen, wo es wahrscheinlich auch mal darum geht, sich überhaupt an Speed und alles drumherum zu gewöhnen. Wenn man aber so ein klein wenig in Cardinal Land auf Social Media umadum ist und querliest und sich Meinungen einholt, dann fällt ein Name immer wieder, nämlich der von Running Back Michael Carter. Der ist aktuell am Practice Squad. Der war schon am Active Roster und hat auch letztes Jahr immer wieder gute Läufe kreieren können. Und da gibt es immer wieder die Forderung, Michael Carter wäre so ein Spark, den man am Active Roster dann haben könnte und deswegen soll er auch elevated werden. Das ist jetzt sicher nicht das Allheilmittel, aber wie beurteilst du die Michael Carter Situation und könnte er jemand sein, der tatsächlich der Offense nochmal eine kleine neue Dimension verleiht?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass er und James Conner da unsere First und Second Down Running Backs sein könnten. Michael Carter ist ein super guter Spieler, ist zwar ein bisschen undersized oder so, aber er rennt den Ball trotzdem hart und hat gute Balance und all das. Er ist auf jeden Fall ein Running Back, der in dieser Liga spielen kann. Ich glaube, da ist halt einfach auch wieder mal ein bisschen die Politik halt dahinter und so. Ich meine, wir hatten einen Third-Round-Draft-Pick mit Trey Benson als Running Back und dem wollen sie halt einfach auch die Touches geben und ihm eine Chance geben, zu zeigen, dass er sich entwickeln kann und all das. Bis jetzt hat er noch nicht ein so ein Spiel gehabt, wo er so ein bisschen rauspoppt, wo sie sagen, okay, oh, wir müssen ihm noch mehr Runs geben oder Touches einfach. Deshalb, ja, verstehe ich, dass die Leute das sagen, aber ich meine, das ist auch ein bisschen irgendwie das Business hier in der NFL, wo halt einfach Entscheidungen getroffen werden, mit denen nicht jeder einverstanden ist am Ende des Tages und ja, es ist hart, aber er trainiert brav und er tut seine Sache und ich bin mir sicher, dass wenn sie sich dafür entscheiden, ihn zu brauchen, egal ob Verletzung oder einfach sagen, okay, wir brauchen einfach wen anderen da jetzt drin, dann wird er ready sein und dann wird er auch gut spielen. Ich meine, der ist letztes Jahr auch nicht von Anfang an da gewesen, sondern den haben sie dann in der Saison geholt und ist reingekommen und hat einfach abgeliefert. Deshalb, ja, ist eine blöde Situation für ihn persönlich, aber er ist ein Profi am Ende des Tages. Deshalb, wenn er dann am Feld steht, glaube ich auf jeden Fall, dass der seine Sache gut machen wird. Und ja, ob er die Lösung für all unsere Probleme ist, weiß ich jetzt nicht. Aber kann schon sein, dass er einen Spark quasi kreiert für uns in der Offense.
Sparks kreieren, das wird dann am kommenden Montag bei Monday Night Football, dem einzigen Primetime-Spiel der Cardinals, auch wieder so ein klein wenig das Motto sein. Was es dort definitiv noch nicht geben wird, ist etwas, das es seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr gegeben hat. Wir müssen zurückgehen in den Oktober 2021, nämlich zum 17. und 24. Oktober. Das war das letzte Mal, dass die Arizona Cardinals Back-to-Back-Wins gefeiert haben. Die einen oder andere dort draußen können sich vielleicht noch daran erinnern. Das war bei diesem 7-0-Start, der dann von den Packers je in einem Primetime-Spiel in Arizona beendet worden ist, als es dann auf 7-1 ging. Aber keine Back-to-Back-Victories in über drei oder fast dann drei Jahren, bald drei Jahren. War dir diese Statistik bewusst?
Nein, als du mir das geschickt hast im Vorhinein, habe ich natürlich dann gleich überlegt, warte mal, wir waren doch irgendwann mal 7-0 und dass das schon so lange her ist, war mir jetzt nicht am Schirm, aber ich meine, genau das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Irgendwann muss man natürlich dann auch an einem Punkt sein, wo man nicht eine Woche gut, nächste Woche wieder alte Fehler macht, sondern einfach, wo man besser und besser wird. Und das ist uns anscheinend laut dieser Statistik seit langer Zeit nicht mehr gelungen.
Es geht am Montag in einem Monday Night Football Doubleheader. Die Ravens und die Bucks eröffnen und dann übernehmen die Cardinals und die Chargers im zweiten Fenster, wenn man so will, in Richtung Primetime. Wir sprechen kommende Woche auch über alles, was damit zusammenhängt, nämlich Primetime. Aber mit Monday Night Football und dem Spiel vor der Brust, wie ändert sich der wöchentliche Ablauf? Ändert er sich?
Ja, dezent. Also wir haben schon recht viel über Routine und all das gesprochen. Deshalb, du willst natürlich immer schauen, dass alles möglichst gleich bleibt. Ein bisschen ändert sich's, weil nächste Woche haben wir dann eine kurze Woche, weil wir früh spielen. Deshalb die Lifts verändern sich ein bisschen. Aber generell versuchen sie, also haben sie die Woche quasi um einen Tag einfach verschoben. Das heißt, Donnerstag wird unser erstes Training dann quasi sein. Aber die Lifts sind eigentlich das Einzige, was man managen muss. Und sonst versucht man eigentlich alles gleich zu lassen. Installs und all das kommt auch alles heute schon. Also eigentlich alles beim Alten. Es wurde sich quasi grob gesagt einfach nur alles um einen Tag verschoben. Was finde ich auch in Ordnung so ist, weil zu viel Veränderung ist dann vielleicht auch nicht so gut.
Klein wenig mehr Arbeit für Coach Evan Marcus und seine Crew. Der war vergangene Woche in unserem Thema der Woche der Protagonist. Dieses Mal ist es die Goal-Line Offense, über die wir jetzt sprechen. In unserem
Thema der Woche.
Die Userinnen und User, die Hörerinnen und Hörer, die haben gesprochen und vor allem abgestimmt. Drei Themen, die es zur Auswahl gab: der General Manager, der Turf und die Goal-Line Offense. Geworden ist es knapp, aber doch die Goal-Line Offense. Und euer Wunsch ist uns Befehl. Und wir versuchen das, was in diesem knappen, engen Raum passiert, dann auch ein wenig zu sezieren und aufzuschlüsseln. Wenn du es mal ganz allgemein erklären müsstest, was ist, und ja, die Frage ist bewusst simpel gestellt, die Goal-Line Offense?
Also Goal-Line Offense, kriegst eine simple Antwort. Bei uns, Goal-Line Offense ist alles innerhalb der 5. Also wenn man auf der gegnerischen 5-Yard-Linie ist, alles ab da, also 5-4-3-2-1, Yard-Linie ist Goal-Line Offense. Und das Einzige, was sich aber eigentlich verändert, ist, dass das Feld halt sehr klein ist und deshalb spricht man dann von der Goal-Line Offense, weil sich sowohl für die Defense als auch für die Offense was ändert.
Diese 5 Yards, ist das etwas, das Drew Petzing oder Jonathan Gannon so definiert haben? Ist das etwas, das vielleicht allgemeingültig ist oder definieren das unterschiedliche Teams auch unterschiedlich im Sinne von, dass es bei den Hausnummer jetzt Bengals alle Plays ab der 2 sind, dass es aber bei den Packers alle ab der 7 sind? Gibt es da unterschiedliche Herangehensweisen oder ist das einigermaßen allgemeingültig?
Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass das allgemeingültig ist. Natürlich gibt es dann wahrscheinlich verschiedene Tendenzen zwischen den Teams, dass sie ihr Heavy Personnel vielleicht nicht so gern aufs Feld stellen, sondern lieber in ihrer regulären Offense bleiben und so ihre Goal-Line Offense quasi spielen. Weil Goal-Line Offense ist ja eigentlich ein breiter Begriff. Ich meine, das heißt eigentlich nur, dass man innerhalb von der 5 oder wo auch immer man das deklariert ist. Aber eigentlich kann man ja immer noch spielen, was man will. Das Feld ist halt einfach nur kürz. Aber bei uns Goal-Line Offense ist halt einfach, okay, Heavy Personnel kommt aufs Feld, die Defense adjusted genauso und hat vielleicht 6 D-Liner am Feld und das ist für uns quasi dann so wirkliche Goal-Line Offense.
Wenn man jetzt mal das Playbook hernimmt und alles, was da über die OTAs und im Camp auch installiert wird, wie viele Plays hat so ein durchschnittliches Playbook und wie viel Plays davon sind wirklich spezifische Goal-Line-Plays?
Also ich würde jetzt so schätzen, wir haben so 100 Plays oder was, vielleicht ein bisschen mehr, wenn man verschiedene Variationen von Formations und so nimmt, aber ich würde sagen, so grober Schätzwert 100 Plays und wahrscheinlich 10-20% könnte man eben in Goal-Line / Short Yardage, also wenn man eben zum Beispiel auf der 50 ist und es ist 4-1, dann könnte man ja eigentlich auch mit seiner Goal-Line-Offense rauskommen. Und wenn man all diese Plays zusammenzählt, dann sind es wahrscheinlich 10-20%, also 10-20 Plays davon sind Heavy Personnel oder Goal-Line, Short Yardage, typische Sachen im Playbook.
Das hast du mir schon ein klein wenig vorweggenommen. Meine Frage ist nämlich auch, wie oft das vielleicht passiert, dass man einen Goal-Line-Call auch mitten am Feld dann abruft, in einer Short-Yardage-Situation. Wie wichtig ist da auch die, oder unwichtig ist da auch die Platzkomponente, weil Goal-Line-Offense bedeutet ja auch, dass man dann in deinem konkreten Fall nur 15 Yards hat, um damit zu arbeiten. Wenn du aber so einen Call an der 50 machen würdest, dann hättest du logischerweise 60 Yards, mit denen du arbeiten kannst. Wie oft kommt das vor, dass mitten am Feld ein Goal-Line-Play dann tatsächlich auch abgerufen wird?
Ich glaube, das hängt stark von der Identität der Offense ab. Also bei uns, wir scheuen eigentlich gar nicht davor zurück, mitten am Feld, wenn die Situation das quasi verlangt, wenn es eben Dritter und Eins, Vierter und Zwei, solche Sachen halt sind, weil wir halt einfach James Conner im Backfield haben, scheuen wir halt nicht zurück, okay, wir stellen halt zwei oder drei mehr Blocker, zwei oder drei mehr Titans aufs Feld, um ihm quasi Raum zu schaffen und stehen dann eben auch auf der 50-Yard-Linie mit unserer sogenannten Goal-Line-Offense quasi am Feld. Andere Teams gehen dann vielleicht anders an die Sache heran und sagen, nein, lieber lass die bisschen ausspreaden, die Defense, und dann können wir ja immer noch den Ball laufen. So war die Idee quasi von Kingsbury damals. Und ja, also es gibt verschiedene Philosophien. Ich meine, im College, Navy und Army, die spielen immer noch ihre Wing T und die spielen das ganze Feld entlang. Deshalb, es gibt ja keine Regeln, so da darfst du das nicht spielen oder da darfst du das spielen. Deshalb im Endeffekt ist es, wie auch immer die Offense quasi, wie die Philosophie ist, kannst du machen, was du willst. Du kannst auch bei Dritter und 15 daraus. Aber einfach wegen personell und dem Ganzen ist halt, will man die meiste Zeit eigentlich am Feld mit drei oder zwei Receivern am Feld stehen, einfach um die Defense quasi vertikal auch unter Druck zu setzen. Weil wenn man in seiner Goal-Line-Offense da ist, dann ist es halt ein bisschen leichter, die tiefen Bälle zu verteidigen. Und ja, aber da zum Beispiel die Browns, ich glaube, die letzten zwei Jahre, die haben das recht gerne gemacht. Die sind dann einfach in 13 oder 14 Personal rausgekommen und hatten einen Receiver und 10 Leute haben geblockt und ein Receiver hat halt eine Route gewinnen müssen und der hat dann halt einfach den Ball bekommen. Und weil sie halt so gefährlich im Run auch waren, konnte die Defense nicht einfach sagen, ah, okay, das ist jetzt Fix Pass, deshalb droppe ich 4 Leute und der Receiver ist 1-4, sondern er hat dann trotzdem ein 1-on-1 gehabt. Und ja, also da gibt es natürlich sehr viel Raum auch für Kreativität. Aber ja, kurze Antwort, ja, man kann das überall am Feld spielen.
Diese Platzkomponente ist für mich relativ spannend, da möchte ich dann auch noch separat drauf eingehen, aber so ganz generell, wie oft wird die Goal-Line-Offense, wie oft werden auch die Plays, die man dann in den Gameplan mit aufnimmt, tatsächlich trainiert? Passiert das alles im Camp oder gibt es da auch wöchentliche Einheiten, wo man in Goal-Line-Drills dann was einstudiert?
Na, also das macht man natürlich jede Woche, weil im Endeffekt, wenn du so nah vor der Endzone bist, dann sind das halt Punkte und dann ist das sehr häufig spielentscheidend. Ich meine, so ein Goal-Line-Stop von der Defense, das ist immer ein Momentum-Switch für den Gegner oder für die Defense, die halt den Stopp gemacht hat. Deshalb, das wird auf jeden Fall trainiert. Natürlich so Full Go ist ein bisschen schwer im Training, weil man sich halt auch nicht verletzen will. Deshalb sehr viel davon ist dann in Walkthroughs oder halt in langsamen Perioden, wo es einfach nur darum geht, weil die Defense natürlich eine komplett andere ist als die anderen 90 Yards vom Feld. Deshalb muss man sich da ein bisschen spezifischer darauf vorbereiten, okay, wie ändert sich das Blocking-Scheme, obwohl wir vielleicht denselben Run laufen, zwar mit zwei, drei Leuten mehr, aber wir laufen eigentlich denselben Run, und wie ändert sich dann alles? Und ja, und das Ding oder die Idee hinter Goal-Line-Offense kommt, glaube ich, eigentlich daher, weil halt, so wie du angesprochen hast, der Raum, und das ist natürlich ein Riesenvorteil für die Defense, weil die Defense dann viel leichter sagen kann, okay, wir blitzen einfach zwei, drei Leute und sind okay damit, dass alle 1-on-1 verteidigen, alle unsere Cornerbacks oder Safeties, weil eh nicht so viel Raum zum Verteidigen ist, und setzen lieber den Quarterback unter Druck, dass das alles schnell laufen muss. Und die Antwort der Offense kann dann eben sein, okay, dann stellen wir halt zwei, drei Leute mehr zum Blocken rein, dass wir sicher gehen, okay, wir haben trotzdem unsere Zeit zum Werfen, oder wir laufen einfach den Ball, wenn uns das besser gefällt.
Nachdem du auch das schon ein klein wenig vorweggenommen hast, ich das aber vielleicht dann positionsspezifisch abfragen möchte, dieser verknappte Raum, dieser Platz oder dieses weniger an Platz, um zu operieren. Wie ist das auch für dich in all den Drills, die du laufen musst? Was ändert sich für Tight Ends in der Goal-Line-Offense?
Also wenn wir jetzt über Run-Blocking reden oder Run-Offense generell, das Einzige, was sich wirklich ändert, also so D-Liner, die am Feld sind, egal ob es 4, 5 oder 6 daneben sind, wie auch immer die Defense sich aufstellt gegenüber von uns, ist die Mentalität von den D-Linern. Weil die natürlich wissen, okay, ein Pass-Rush-Move ist jetzt wahrscheinlich nicht so gut, wie einfach den Run mal für die ersten 1, 2 oder 3 Sekunden zu spielen, lieber auf Nummer sicher zu gehen und den Run Full Go spielen, und wenn dann ein Pass ist, kann ich immer noch reagieren. Aber eigentlich die Hauptaufgabe oder die einzige Aufgabe da unten ist einfach nicht, den Run aufzugeben als D-Liner. Deshalb, wenn ich als Titan drin bin und halt einen Run blocken muss, dann weiß ich, dass die einfach viel aggressiver den Run spielen als irgendwo anders am Feld, weil sie irgendwo anders am Feld natürlich beides mehr honest spielen müssen und da unten halt nicht. Auf der Flip-Seite dafür, wenn wir einen Pass callen, weiß ich, dass die Linebacker, der mich covern muss, viel aggressiver dem Run gegenüber sein wird. Also wenn ich 1, 2 Schritte nach innen oder auf ihn zumache, dann wird er viel mehr denken, okay, die laufen den Ball jetzt. Und dann ist es oft leichter, offen zu werden, obwohl der Raum kleiner ist. Aber das Einzige, was ich da eigentlich ändern muss, ist, dass deine Route ein bisschen kürzer ist und der Quarterback den Ball ein bisschen schneller rausbringt, weil halt einfach nicht so viel Raum ist. Aber also alles eigentlich passiert einfach viel schneller da unten, weil halt eben der Raum so gering ist, was natürlich der Defense sehr in die Karten spielt.
Wie jede Woche haben uns zu unserem Thema der Woche viele, viele Fragen erreicht. Ich habe mich diesmal für eine entschieden, die Thematik ganz gut abdeckt und dann aber auch als loaded question verstanden werden kann. Ich zitiere sie mal, und dann zäumen wir das Pferd tatsächlich von hinten auf, weil es auch um Blocking-Techniken geht. Frage lautet: Wenn Bernhard das Play-Calling für ein Goal-Line-Spiel übernehmen könnte, welchen Spielzug würde er wählen und sind die Blocking-Techniken anders, weil der Raum enger ist? Beginnen wir mal beim Blocken an sich, und das könnte man wahrscheinlich dann auch wieder positionsspezifisch aufschlüsseln oder vielleicht auch play-spezifisch, wenn man sich den Tush-Push oder dergleichen in Erinnerung ruft, wie tief da ein Jason Kelce dann im Regelfall auch immer runtergegangen ist. Bleiben wir mal beim Blocking. Ändert es sich, und wenn ja, wie?
Ja, ich glaube schon. Also ich meine, die Techniken rein theoretisch sind dieselben. Niedriges Pad-Level, gutes Hand-Placement und so. Das ist auch ein Coaching-Point, die anderen 99 Yards oder 95 Yards am Feld. Aber da unten in der Goal-Line, weil die eben so aggressiv den Run spielen, kann man viel selbstbewusster oder viel ohne nachzudenken halt einfach diesen Block ausführen. Weil wenn der anfängt, ein Gap zu switchen oder zu stunten oder irgendwas, dann ist er wahrscheinlich eh beim Play vorbei, weil der Running Back das so hart hittet und so schnell hittet. Deshalb spielen die D-Liner das einfach sehr viel ehrlicher und spielen einfach ihr Gap, so wie sie sollen, weil sie halt nicht dann im falschen Gap sein wollen. Weil normalerweise am Feld, wenn du einen 2-Yard-Run hast, ist wahrscheinlich kein Thema, ist wahrscheinlich ein gutes Play für die Defense. Aber da unten, wenn 4. und 2 an der 2-Yard-Linie ist, dann ist ein 2-Yard-Run halt ein Touchdown, und deshalb verändern sich da ein bisschen die Ziele quasi, sowohl von Offense als auch von Defense. Deshalb, ja, ich würde sagen, es ändert sich. Es ist einfach aggressiver und weniger Finesse da unten. Es ist einfach okay, du gegen mich, und wer schiebt den anderen weg? Also es ist fast wie so ein Oklahoma-Drill, wo jeder weiß, okay, keiner wird ausweichen, sondern es ist einfach du gegen den, wer schiebt den weg? Und deshalb ist Pad-Level einfach umso wichtiger und Hand-Placement umso wichtiger beim Blocken.
Und weil die Frage war, was so deine Plays wären, die du in Goal-Line-Situationen callen würdest, bist du dem Ganzen natürlich auch entsprechend gefolgt und hast 2 Plays mitgebracht. Wir haben in unserer Woche 1 Folge über das Receiver ABC gesprochen und wie die Bezeichnungen sind. Da haben wir beide mit unterschiedlichen Bezeichnungen gearbeitet. Deswegen werden wir diesmal keine Verwirrung stiften, sondern strikt bei deinen Bezeichnungen und deiner Nomenklatur auch bleiben. Und für all diejenigen, die da jetzt nicht nur ein Bild im Kopf haben wollen, sondern auch dieses Play sehen möchten, einfach kurz in die Shownotes des Podcasts gehen, dort den Link klicken. Dort sind beide Plays dann auch hochgeladen und veranschaulicht. Der Da Vinci des American Football namens Bernhard Zajkowicz hat nämlich wunderbare Plays gezeichnet und würde dich mal bitten, beide zu sezieren. Das eine ist ein Passplay, das andere ist ein Runplay. The stage is yours.
Ja, voll. Also ich dachte mir, also generell da unten an der Goal-Line, da versuchen die meistens nicht irgendwie fancy zu werden, sondern eben weil der Grund ist, okay, es ist einfach du gegen mich und das bei 11 Leuten am Feld, habe ich das auch versucht in meinem Play-Calling so zu gestalten und einfach ein One-Two-Punch quasi zu machen. Also das erste Play ist Power Ride, also der Run. Wir sehen an der Defense natürlich, dass wir haben 6 D-Liner am Feld, jedes Gap ist gecovert. Wir haben aber 2 Titans rechts und einen Fullback. Und das Ziel quasi von uns ist, die 2 Titans müssen Displacement schaffen von dem einen D-Liner und zum Linebacker hochkommen, optimalerweise. Aber das Wichtigste ist Displacement, sprich wir müssen den bewegen. Deshalb sind wir 2 gegen 1. So, dass dann der Fullback an unseren Ärschen quasi vorbeilaufen kann und den Safety rausschießen kann und optimalerweise läuft der Running Back genau zwischen uns, also zwischen Tylen und Fullback, dann in die Endzone. Wie man sieht an dem Play ist da nichts Besonderes und genau das ist Goal-Line Offense. Einfach, wer schafft seine One-on-Ones zu gewinnen? Und wie man auch sehen kann, ist, dass 2 von den Linebackern einfach unblocked sind und das kristallisiert sich. Das ist eigentlich bei jedem Play so, egal wo am Feld, aber man sieht es nicht so stark, weil die meisten Teams mit Safety spielen, die erstmal 10, 15 Yards laufen müssen, bis sie beim Ball sind. Aber es gibt immer unblocked Leute, weil man einen Ballträger hat und einen Quarterback, der halt keinen blockt. Das ist übrigens auch ein Grund, warum viele Leute Quarterback-Runs unten in der Goal-Line spielen, weil sie einfach sagen, okay, wir müssen irgendwie einen extra Blocker finden und dann lässt man einfach den Ball in der Hand vom Quarterback quasi. Aber ja, wir haben One-on-Ones überall an der O-Line, ein Double-Team rechts, was für Displacement sorgen soll, und der Fullback dann eben den Safety rausschießen. Und das Ganze könnte natürlich dann eben das nächste vorbereiten, das nächste Play vorbereiten. Wir stehen genau in derselben Formation.
Darf ich noch ganz kurz einhaken?
Klar, ja, auf jeden Fall.
Weil wir vor ein paar Wochen über Kommunikation an der Line of Scrimmage und die Audibles gesprochen haben. Was könnte dazu führen, dass man aus diesem Run auscheckt und beispielsweise dann ein alternatives Play callt oder vielleicht, dass dieses Run-Play zu einem Pass-Play wird? Was will der Quarterback sehen? Was könnte er sehen, dass er sich dazu entscheidet, es zu cannen oder alert oder ja, kill oder was auch immer?
Mhm. Gute Frage. Die Defense, die ich da aufgezeichnet habe, das ist eigentlich eine Defense, die unvorteilhaft für die Offense ist, um den Ball zu laufen. Weil sie haben keinen Safety tief, sie haben nur einen Cornerback am Feld, also die sind wirklich voll of run. Die haben ihre komplette Heavy Goal-Line-Defense quasi rausgestellt. Das heißt, in dem Fall könnten wir natürlich callen, Goal-Line-Right, Power-Right, Alert, Fake Power-Right, Keep-Right, Boston. Oder einfach nur Alert Boston, wo dann jeder weiß, okay, wir laufen den Ball nicht, wir spielen einen Pass draus. Und eben, wenn er sieht, okay, wir haben 3 Linebacker da stehen, wir haben keinen tiefen Safety, wir haben nur einen Cornerback, das wäre dann eben so ein Kriterium, wo man sagen könnte, okay, wir werfen den Ball. Wenn wir wissen, die Defense hat 2 Goal-Line-Defenses quasi und eine davon ist mit 6 D-Linern und die andere ist nur mit 5, dann könnte das auch ein Kernkriterium sein, weil man sagt, okay, wenn sie mit 6 dastehen, dann werfen wir, wenn sie mit 5 dastehen, dann laufen wir lieber. Also das sind dann immer so Sachen, wo man halt in der Woche davor einfach schauen muss, okay, was mögen sie und wie können wir quasi unsere Cans oder wie können wir uns in ein gutes Play hineinbringen.
Das war das Runplay. Du hast aber auch ein Passplay mitgebracht. Warum genau dieses, was gefällt dir an dem Play gut und warum kann es an der Goal-Line eingesetzt sehr effektiv sein?
Also wie wir gerade besprochen haben, ist das Passplay eigentlich das Bessere gegen diese Defense. Also ich habe dieselbe Defense quasi aufgezeichnet. Was mir an diesem Play gefällt, ist auch, was wir vorher schon besprochen haben, an der Goal-Line passiert einfach alles sehr schnell. Und wenn man sich jetzt in die Schuhe von einem Linebacker oder dem Safety hineinversetzt und sich vorstellt, okay, der Quarterback nimmt den Ball von under center, streckt ihn dem Running Back hin und das Ganze dauert eine Sekunde oder was und man denkt sich, okay, run und dann ist es eben doch kein Run und der Fullback ist in der Flat. Und der Fullback wird gecovert von einem Linebacker, sprich der Linebacker ist natürlich dann in einer verzwickten Lage, wenn man das so sagen kann, weil er natürlich, er muss den Run spielen und der Run ist das Wahrscheinlichere, was kommen wird, aber eigentlich muss er auch gleichzeitig Full Speed in die Flat laufen mit dem Fullback, dem X, den ich da aufgezeichnet habe. Und das ist halt quasi, was mir so gut daran gefällt. Du hast eine sehr schnelle Lösung mit dem Fullback. Falls er offen ist, ein easy Wurf. Falls er nicht offen ist, weil der Safety spielt oder weil der Linebacker einen super Job macht, hast du den F, der so in den Corner läuft, und den Z als absolute Endlösung, der quasi ein Wettrennen gegen den Cornerback auf die andere Seite des Feldes hat. Also du hast drei schnelle Möglichkeiten und falls alles den Bach runtergeht und es ist nicht vierter Versuch, dann kann man immer noch den Quarterback laufen lassen und er versucht einfach einen Touchdown zu holen oder im schlimmsten Fall halt den Ball loszuwerden, out of bounds. Aber ja, wo die Offenses am erfolgreichsten sind da unten in der Goal-Line, meiner Meinung nach, ist, wenn man Plays hat, erstens Play-Action, natürlich riesig, damit man die Augen von den Defendern ein bisschen verwirrt und sie nicht gleich auf ihrem Mann drauf sind. Und zweitens so schnelle Reads, schnelle Routen, schnelle Antworten für den Quarterback, dass er nicht viel denken muss und man quasi die Defense so ausspielen kann, weil sie haben zwar weniger Raum zu covern, ja, aber weil da unten jeder Man-Coverage spielt oder fast jeder Man-Coverage spielt, müssen sie natürlich auch sehr diszipliniert sein in dem, was sie tun. Und sobald ein Schritt in die falsche Richtung ist, hittet da unten alles so schnell, dass dann halt der Touchdown quasi offen ist.
Gibt es eine Goal-Line-Offense, der du besonders gerne zusiehst? Ich denke mir zum Beispiel immer, dass es die Chiefs machen, ist unfassbar kreativ und hochgradig effizient, abgesehen von der Combo Mahomes und Kelce, die das über Jahre perfekt vorexerziert hat, ist es dann auf einmal ein Offensive Lineman, der eligible ist und Pässe fängt und Defensive Lineman, die Fullbacks interpretieren und dergleichen. Ist es die Chiefs Offense, die da auch das Master Dinge ist, oder gibt's andere Units, denen du einfach gerne innerhalb der fünf beim Operieren zusiehst?
Ja, ich meine, kommt dann drauf an, was man gerne sieht, quasi unter Anführungszeichen, weil die Chiefs, die versuchen das Problem eben mit Kreativität und Verwirrung zu lösen, was wahrscheinlich sehr viel cooler zum Zuschauen ist, als wenn die Eagles letztes Jahr zum 40. Mal einen Quarterback Sneak da unten spielen. Aber ich finde einfach, also ich schaue da weniger auf das Play-Design und all das, sondern einfach, also was mich mehr interessiert, welche O-Line oder welche D-Line gewinnt da unten einfach, weil das ist einfach, man kann sich das schwer vorstellen, aber das sind einfach riesige Menschen, alle richtig stark, aber trotzdem muss es am Ende des Tages einen Gewinner geben, so wer schiebt wen zurück oder wer defeatet welchen Block, und das finde ich einfach immer sehr interessant da unten, weil da unten gibt's keine Excuses, jeder weiß, du musst gegen den gewinnen, egal ob's Run oder Pass ist, und da ist einfach nur wer ist stärker, und das interessiert mich dann eigentlich am meisten immer.
Hätte mir kein besseres Schlusswort wünschen können für das Thema der Woche, weil American Football in 99% aller Fälle dann auch tatsächlich auf genau das runtergebrochen werden kann. Wer ist stärker und wer gewinnt? Einmal mehr durfte ich sehr, sehr viel lernen, bin mir sicher, dass das auch im dritten Teil unserer Week 7 Folge ist, der da lautet:
Rund um die NFL.
alles, was sonst noch so wichtig ist, neben Bernhard Zajkovic, seinem Team und dem Wissen, das er Woche für Woche kreiert, rund um die NFL. Und in der Vorbereitung auf diese Episode habe ich mal die Frage gestellt, die wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen Fan da draußen dieses Jahr schon gestellt worden ist. Und die hat mit dem 2018er Draft zu tun gehabt. 5 Quarterbacks zur Erinnerung in Runde 1 gegangen. Lamar Jackson als letzter der 5. Josh Allen als 3. der 5. Josh Rosen als 4. damals zu den Arizona Cardinals. Mittlerweile nicht mehr in der NFL. Und an der 1 und an der 3 2 Quarterbacks, die sich mehr als nur in die Auslage gespielt haben, das aber nicht bei den Vereinen, die sie gedraftet haben, sondern eben mit Baker Mayfield jetzt bei den Tampa Bay Buccaneers und mit Sam Darnold, damals von den Jets gedraftet, jetzt bei den Minnesota Vikings, noch unbesiegt 5-0. Wäre es für dich die bessere Redemption Story, die bessere Geschichte, dass es Baker Mayfield aktuell in Tampa vollbringt oder Sam Darnold und die 5-0 Minnesota Vikings?
Beide natürlich sehr interessant. Ich meine, Baker Mayfield, der hat dann irgendwie ein bisschen gestruggelt und nicht herumgebounced, aber halt war bei verschiedenen Teams. Und jetzt hat er irgendwie so seinen Stride gefunden. Aber ich finde, Baker Mayfield war irgendwie immer viel mehr in den Medien unterwegs. Der war auch Heisman und all das. Deshalb für mich Sam Darnold, weil der irgendwie seitdem er in der Liga ist, irgendwie so ein bisschen under the radar ist und jetzt einfach bei den Vikings alles zerstört. Natürlich gemeinsam mit dem Team und all das, aber für mich auf jeden Fall Sam Darnold, weil der irgendwie nie, auch jetzt gefühlt, spricht irgendwie nie wer über den, obwohl die einfach eine richtig gute Saison bis jetzt spielen. Und ich finde, über sowas könnte man natürlich auch mehr reden. Weil gefühlt in der NFL wird immer jede Woche über dieselben paar Leute geredet und deshalb finde ich es natürlich cool, dass die zwei, aber vor allem auch Sam Darnold, jetzt einfach sehr gut spielt.
Wir werden das weiter verfolgen und dann vielleicht auch mehr über diese Herrschaften sprechen, über wen heute schon viel gesprochen worden ist. Das ist Devante Adams einerseits, das ist Amari Cooper andererseits, zwei Receiver, die getradet worden sind. Die Raiders traden Adams zu den New York Jets, seine natürlich absolute Wunschdestination, auch Reunion dann mit Aaron Rodgers. Amari Cooper von den Cleveland Browns wird zu den Buffalo Bills transferiert und damit auch vor der Trade-Deadline in ein paar Wochen die In-Season-Trading-Saison hochoffiziell eröffnet. Wie hast du diese beiden Moves rezipiert, miterlebt? Was sind so deine ersten Gedanken dazu?
Ja, ich meine, die Bills haben auf jeden Fall Verstärkung gebraucht im Receiver-Raum. Cooper war ein bisschen inconsistent jetzt über dieses Jahr, aber der ist auf jeden Fall ein Top-Receiver, deshalb vielleicht ist er genau in der richtigen Situation daneben bei den Bills und kann ihnen auch helfen da, weil im Laufspiel sind die richtig stabil mit Josh Allen und auch ihren zwei Running Backs. Aber eben im Pass-Game haben sie ein bisschen hinterhergehinkt und deshalb vielleicht ist das eben genau der Unterschied. Und Devante Adams, ja, natürlich leiwand für ihn, sodass er wieder mit ihm spielen kann. Und als du es gesagt hast, habe ich mir gerade gedacht, weil wenn man Basketball ein bisschen verfolgt, da ist das ja gang und gäbe, dass Leute quasi schauen, dass sie immer mit ihren Havarern gemeinsam spielen und dass das da irgendwie sehr viel, weiß ich nicht, also ich will lieber mit dem spielen und also ist ein bisschen mehr fluent, kommt mir vor, wo den Wünschen auch mehr mehr nachgegangen wird, kommt mir vor. Devante Adams, vielleicht können die quasi Green Bay da wieder aufleben lassen und wäre, glaube ich, auch gut für die Jets, weil die einfach, obwohl sie so eine starke Offense haben, rein am Papier ein bisschen am Struggeln sind einfach und will halt irgendwie noch nicht so laufen. Könnte natürlich auch sein, dass das die Balance noch mehr auseinanderbringt und weil solche Typen von Receivern, die demanden halt auch einfach dann den Ball. Und wir wissen alle, dass Devonta Adams nicht scheu ist, auch vor den Medien zu sagen, was er denkt und auch so ein bisschen versucht zu beeinflussen. Deshalb wird interessant, wie das die Chemie dann quasi verändert. Aber mir kommt vor, dass der Rodgers sowas eigentlich immer ganz gut managt. Und da war ja auch am Anfang der Saison mit Wilson ein bisschen was und das hat er auch, glaube ich, ganz gut gemanagt und deshalb sollte wahrscheinlich kein Problem sein, aber wird auf jeden Fall interessant.
Ausreden wird es für die Jets Offense keine mehr geben, nachdem Rodgers nicht nur Alan Lazard zu den Jets mitgebracht hat, sondern jetzt auch seinen wahrscheinlich All-Time-Lieblings-Receiver dort hat. Und wenn es mit dem Oberschenkel oder dem Oberschenkel in Anführungszeichen von Devonta Adams dann auch wieder hinhaut und es vielleicht eine Wunderheilung gibt nach dem Trade, dann könnte er tatsächlich sein Debüt schon bei Sunday Night Football gegen die Pittsburgh Steelers feiern in der kommenden Woche. Und da sind wir dann auch schon bei Spiel Woche 7 angelangt, die wir gleich besprechen werden. Möchte vorher vielleicht noch wissen, was von dieser Woche 6 überbleiben wird. Wir haben sehr ausführlich über die Cardinals-Niederlage gesprochen, aber was ist sonst bei dir hängen geblieben, beziehungsweise wird am Radar aufscheinen, wenn es um Woche 6 der Saison 24 geht?
Was man auf jeden Fall erwähnen muss, ist, dass Hutchinson out ist. Das wird sehr interessant, weil das, genau wie wir vorher geredet haben über unsere D-Line, der ist halt so ein Typ, der demandet einfach die Attention von der Offense. Und jetzt, wo er wegfällt, wird man halt eben sehen, wie das quasi die andere D-Line beeinflusst, weil das wird es auf jeden Fall. Da werden dann andere Leute absteppen müssen und wenn sie das nicht so können, was natürlich schwer ist, anzuschließen an Hutchinson, wenn sie das nicht so hinbekommen als Unit, dann könnte das halt natürlich die ganze Defense ein bisschen beeinflussen. Deshalb, das finde ich interessant. Witzig fand ich. Also die Lions haben natürlich die Cowboys komplett weggeschossen. Und das war der biggest defeat at home, seitdem es Jerry Jones quasi als Owner gibt. Und das war 19.
An seinem Geburtstag noch dazu.
An seinem 82. Geburtstag. Und der hat die Cowboys quasi übernommen 1989. Also das ist schon Ewigkeiten her. Ich glaube, der letzte schwere Verlust oder die Nummer zwei Niederlage at home war 1991 oder so. Und nein, 2001, also auch schon Ewigkeiten her. Deshalb, ja, also das war schon ein Statement, das war nicht einfach nur so ein Wing quasi. Aber dass die Lions gut sind, das wissen wir hier mittlerweile schon. Was ich sonst noch aufgeschrieben habe, Herbert schaut so aus, es wird er langsam ein bisschen in Form kommen. Ungut für uns, weil wir spielen jetzt gegen die. Aber ja, also der Typ hat gut gespielt. Er hat auch die meisten Attempts quasi bekommen. Ich glaube, er hat 34 Passes werfen dürfen, unter Anführungszeichen. Und der Offensive Coordinator hat auch gemeint, dass sie das ein bisschen forcieren wollen und dass das natürlich auch wichtig für die Offense ist. Deshalb vielleicht sehen wir die Chargers jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen besser werden oder konstanter im Pass-Game. Dann habe ich noch aufgeschrieben, die Bears sind eigentlich wie die Steelers. So, die haben Probleme mit dem Quarterback, immer weniger werdend. Es ist eigentlich so, wie wir quasi schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, so wenn die Bears das hinkriegen, den Caleb Williams so ein bisschen zu begleiten über die ersten 6 bis 8 Wochen, was auch immer, und vielleicht 1 oder 2 Wins als Team quasi rausholen können und ihm genug Zeit geben können, sich ein bisschen zu adjusten und so, dann, dass der halt so reinwachsen kann ein bisschen. Und mir kommt vor, es wird genau das jetzt gerade passieren, dass der Caleb Williams immer ruhiger wird und man sieht immer mehr, dass er sich in seiner Leaderrolle quasi zu Hause fühlt oder wohlfühlt und die auch übernimmt. Deshalb werden also die Bears werden Woche für Woche eigentlich immer gefährlicher und sind einfach ein gutes Footballteam, so wie die Steelers. Wir haben, glaube ich, vor kurz drüber geredet, da wird jetzt vielleicht Russell Wilson wieder spielen. Also du hast gemeint, er nimmt die First-Team-Reps in Practice und das lässt darauf schließen, dass er dann spielt. Obwohl sie aber eigentlich gar nicht so schlecht gespielt haben jetzt, auch mit Justin Fields, aber anscheinend nicht gut genug. Aber ja, die zwei Teams, das sind irgendwie so richtige Teams für mich. So, die können, die haben gute Defense, stabile Offense, aber es fehlt halt einfach noch so ein bisschen dieses Outstanding Quarterback Play, wie von Lamar Jackson oder Patrick Mahomes oder was auch immer, wo man wirklich sagen könnte dann, Junge, das ist Super Bowl Contender, die sind richtig gut. Dann habe ich noch aufgeschrieben, Joe Flacco, vielleicht der beste ever Backup Quarterback.
8 Spiele in Serie mit 2+ Touchdowns. Längste Streak aktiver Natur in der NFL.
Crazy. Und das von der Bench. Also das ist schon, was man unterschätzt. Also man, um das vielleicht ein bisschen auszuholen hier, also Backup-Quarterbacks kriegen genau 0 Reps mit den Leuten, mit denen sie dann spielen müssen, falls sie reinkommen müssen. Natürlich, wenn man das in der Woche schon weiß, natürlich kriegen sie dann alle Reps. Aber wenn man wirklich von der Bench kommt, dann hat man 0 Reps gehabt oder maximal eine Woche halt, weil man weiß, okay, der Typ ist verletzt. Und das ist schon allein von Abstimmung und all diesen Sachen, weil sich das Playcalling wahrscheinlich auch von Quarterback zu Quarterback ein bisschen ändern wird. Also das ist schon eine Hausnummer, was der jetzt über Jahre schon gezeigt hat, dass er das auf jeden Fall kann. Also wenn er drinnen ist, dann ist das jetzt nicht wirklich ein Nachteil für das Team, wo auch immer er ist. Und dann das Letzte, was ich aufgeschrieben habe, war Ravens Rufzeichen, dass die einfach gerade richtig stark unterwegs sind. Lamar Jackson spielt richtig gut und so wie wir schon oft gesagt haben, so wie der Quarterback geht, gehen die meisten Teams auch. Und wenn ein Quarterback richtig gut spielt, dann ist das meistens ein gutes Zeichen für die Mannschaft.
Und gerade bei den Ravens ist es spannend. Lass Isaiah Likely 2 Schuhgrößen kleinere Füße haben und nimm diese komische Partie gegen die Raiders in Woche 2 raus und die Ravens wären noch unbesiegt. Und was war da nicht für ein Katzenjammer, als Baltimore 0-2 in die Saison gestartet ist und jetzt hat man binnen weniger Wochen das Narrativ völlig verändert und für mich Game of the Week natürlich neben den Cardinals und den Chargers kommenden Montag oder Montag auf Dienstag, aber Bucks gegen Ravens, das ist schon was ganz was Feines und was kommende Woche auch nochmal der Fall sein wird, es gibt ein London-Spiel und die NFL versteht es so gut wie wenig andere Ligen, auch wirklich nur das Beste, dann nach Übersee zu schicken. Die Patriots 1-5 gegen die Jaguars 1-5. Und mal ganz generell, verfolgst du die London-Spiele, die aktuell um 6.30 Uhr in der Früh deiner Zeit sind?
Ja, ein bisschen schwer, also eher weniger. Meistens dann halt nur so Highlights oder halt lese mir irgendwas durch dazu oder was man auch immer sieht auf Social Media und so. Aber ja, meistens um 6.30 noch nicht Football schauen.
Was von mittlerweile vielen gefordert wird, ist der Kopf von Doug Peterson, weil eben 1-5, durchaus hohe Erwartungen an die Jaguars, da funktioniert überhaupt nichts. Ich glaube, Andre Sisco hat in einem Interview angesprochen, dass es a lot of quits im Team gab. Und ob jetzt Peterson diese Woche, kommende Woche, am Ende der Saison entlassen wird oder dergleichen, sei mal dahingestellt. Aber gerade wenn es überhaupt nicht läuft bei den Jaguars und da wird dann gemeinhin auch das Vokabel Dysfunction verwendet. Woran ortest du oder an welchen Dingen machst du so eine Dysfunction fest? Worauf achtest du da?
Ja, also ich glaube, das ist von außen immer sehr schwer zu sagen und aber ich meine, wenn Leute sagen, dass die aufhören zu spielen und quasi quitten im Spiel, das ist natürlich ein No-Go und natürlich auch ein Zeichen, dass der Headcoach, weil der ist im Endeffekt dafür da, dass die Spieler zu motivieren und die Spieler ready fürs Spiel zu kriegen. Außer er ist noch involviert in OC oder DC, dann ist das natürlich auch seine Aufgabe. Aber die Hauptaufgabe von einem Headcoach ist natürlich, das Teamgefüge zusammenzuhalten und zu schauen, dass alle an einem Strang ziehen. Und wenn man dann eben sieht, dass Leute nicht so hart spielen, wie sie es sonst vielleicht tun oder solche Sachen, dann ist das natürlich ein Zeichen von Dysfunction. Sonst vielleicht, was von außen ersichtlich ist, sind Streitereien und Auseinandersetzungen auf der Sideline. Das sind halt auch so Sachen, die können positiv sein, weil man weiß ja nie genau, was genau gesagt wird. Aber normalerweise wenn es wirklich so ausschreitet, dann ist das halt kein gutes Zeichen, weil das dann wahrscheinlich auch bedeutet, dass in den Menschen irgendwelche Sachen quasi brodeln und irgendwann muss es dann halt einfach raus und das sind halt so Zeichen dann für mich, wo quasi der Head Coach bisschen versagt halt, weil im Endeffekt fällt das auf seine Kappe und im Endeffekt muss er schauen, dass das Team eben an einem Strang zieht und wenn dann solche Sachen passieren, dann fällt das natürlich auf ihn zurück.
Wir wollen die Woche 7 Episode, aber nicht mit was Negativen und Coaching-Diskussionen und potenziellen Entlassungen beenden, sondern mit was sehr Positivem. Vielleicht hat jemand von euch Monday Night Football gesehen und auch das Breakout-Game von Ray Davis, dem Rookie Running Back der Buffalo Bills. Vielleicht hat auch jemand noch die Muße, in den Shownotes ein klein wenig weiter runter zu scrollen und zu einem New York Times Artikel zu gehen und da ein klein wenig nachzulesen, wie brutal die Kindheit und Jugend für Ray Davis war, ohne Eltern de facto aufgewachsen, Vater, Mutter, in and out, was Gefängnisaufenthalte anbelangte, hat sie dann so gut es ging halt irgendwie auch durchgeschnorrt. De facto war er homeless. Mit dieser Geschichte und dann auch diesen Leistungen, wie cool ist die Story?
Ja, sehr geil natürlich. Also solchen Menschen wünscht man das natürlich dann nochmal mehr. Also und ich glaube auch, dass man das aber in seinem Football-Stil quasi sehen kann, dass er keine leichte Jugend oder Kindheit hatte, also so wie der den Ball rennt. Ich glaube, das kommt nicht von irgendwo und man sieht einfach, dass der das um das Stückchen mehr will als andere Leute vielleicht auf dem Feld und ja, natürlich schön zu sehen und ich glaube aber, dass das nicht von irgendwo herkommt und er hat sich das alles verdient und da wird nichts geschenkt oder irgendwas, sondern der hat sich das auf jeden Fall verdient, da auf dem Feld zu stehen und reinzukommen, wenn James Cook ausfällt und er hat auf jeden Fall seine Chance genutzt und hat seinen besten Fuß quasi gezeigt. Deshalb ja, tolles Spiel von ihm auf jeden Fall.
Beim nächsten Mal vielleicht ein klein wenig mehr auf die Nummer 22 bei den Bills blicken. Das war's auch schon wieder mit Woche 7. So schnell kann eine Stunde vergehen. Immer wieder ein großes Vergnügen, mit dir über Football zu plaudern. Freue mich jetzt schon extrem auf kommende Woche, dort dann in der Nachschau im Fokuspunkt Primetime und euer Date mit den Los Angeles Chargers. Wünsche dir eine erfolgreiche Woche und wie gesagt, immer schön mit dir über Football zu plaudern.
Dankeschön, hat mich auch wie immer sehr gefreut und freue mich auf die nächste Woche. Football.